Die Stadt schläft. Bleiches Mondlicht hängt über den Dächern. Es ist gar nicht lange her, da war Vollmond. Und vorsichtig schleicht ein Mann durch die Gassen. Peinlich darauf bedacht, dass ihn niemand sieht. Nicht auszudenken, wenn ihn heute hier jemand sehen würde. Wenn jemand bemerken würde, mit wem er sich heute treffen will, ja, sein Ruf wäre ruiniert. Aus wäre der Traum seiner Karriere. Und deswegen hat er auch ein wenig Angst. Erst neulich beim Passafest, da war ihm dieser seltsame Fremde das erste Mal aufgefallen. Noch nie hat er einen Menschen mit solcher Autorität reden hören. Wer war dieser Mann, der es wagte, die Händler aus dem Tempel zu treiben? Woher nahm er sein Wissen? Wie schaffte er es, so selbstbewusst aufzutreten? Solche und andere Fragen quälten unseren Angsthasen in der Nacht. Wer war dieser Feigling? Wahrscheinlich habt ihr es schon erraten. Nikodemus. Wer war Nikodemus? Ich möchte mit euch heute über Nikodemus nachdenken und ich bitte euch dazu, Johannes Kapitel 3 aufzuschlagen. Johannes ist der einzige Evangelist, der diese lebenswichtige Geschichte berichtet. Johannes Kapitel 3 und ich lese ab Vers 1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden, der kam zu Jesus bei Nacht. Nikodemus war nicht irgendjemand, er war einer der Oberen der Juden. Und er war stolz auf seinen Namen, Nikodemus, ein griechischer Name. Wisst ihr, was der bedeutet? Kennen manche von euch dieses Symbol? Nike heißt es auf Englisch. Turnschuhe gibt's, T-Shirts, Sportartikel. Nike. Griechisch würde man sagen Niko. Denn Nike heißt Sieg. Wisst ihr, warum diese Sportartikelfirma Nike gewählt hat? Weil wer solche Schuhe trägt, der ist auf der Siegerlaufbahn, der wird gewinnen. Und genauso war es bei Nikodemus. Nikodemus heißt Sieger für das Volk oder Sieg dem Volk. Und Nikodemus war stolz darauf. Er war nämlich wirklich ein Siegertyp. Er brillierte auf den rabbinischen Schulen. Doktor des Gesetzes wollte er werden. Wir würden heute sagen Doktor der Theologie. Die besten Jahre seines Lebens hat er geopfert für sein Studium, um dann endlich so jetzt im Alter von ungefähr 40 Jahren ein Schriftgelehrter zu werden. Jetzt ist er endlich dabei in der religiösen High Society des Landes. Pharisäer nennt man ihn. Ein Mitglied des Hohen Rates. Eine gewichtige Stimme im Führungsgremium von Israel. Weiter hinauf kann man eigentlich nicht mehr kommen. Nikodemus ist schon fast am Gipfel seiner Traumkarriere angelangt. Doch er leidet. Und mit ihm sein ganzes Volk. Die Römer sind das Problem im Land. Er, Nikodemus, könnte der Höchste in Israel sein. Und die wichtigste Stimme haben. Aber das Sagen hätten trotzdem die Römer. Wie geht es dir? Bist du vielleicht auch schon fast am Gipfel angekommen? In deinem Beruf? In deiner Karriere? An deinem Leben? Und leidest du vielleicht auch? Gibt es vielleicht auch Dinge, die dich bewegen? Sehnst du dich auch nach Veränderung? Vielleicht in deiner Gesundheit, in deinem Glauben, in deiner Gemeinde? Ja, vielleicht ist dieser Jesus, so dachte Nikodemus, vielleicht ist er doch der Reformator, der Mann, der endlich das Steuer an sich reißt und alle in die Freiheit führt. Und deshalb muss ich ihn heute treffen. Denn dieser Jesus hat alle Qualitäten, die ich mir auch wünschen würde. Alles, was ein Führer braucht. Und deshalb will ich mich mit ihm unterhalten, seine Pläne erfahren. Aber weil Nikodemus Angst hat, schleicht er zu ihm bei Nacht. Nikodemus, der Siegertyp, ist eigentlich ein Feigling. Warum hat er Angst? Ja, sich mit diesem neuen Lehrer zu verbünden, das scheint gar nicht ungefährlich, so wie der im Tempel aufgeräumt hat und die Händler hinausgetrieben mit einer Peitsche und ihre Tische umgeschmissen. Ja, kein religiöser Führer hat sich das je getraut. Und deshalb, weil er so anders ist, deshalb kommt er nicht gut an in den Kreisen von Nikodemus, in den Kreisen der Machthaber. Und da möchte ich euch die Frage stellen und dir: Wie kommt dieser Jesus in deinen Kreisen an? Wird er akzeptiert? Oder wirst du vielleicht auch verlacht, wenn du dich für ihn interessierst, wenn du dich zu ihm bekennst? In deiner Firma, in deinem Umfeld, in deiner Verwandtschaft, in der Schule vielleicht? Oder ist es gar gefährlich für deinen Ruf, dich zu ihm zu bekennen? Schleichst du deshalb vielleicht auch zu einem Treffen mit ihm? Zum Gottesdienst, zum Bibelkreis oder wo auch immer hin? Oder darf das jeder sehen? Bist du mutig? Oder redest du vielleicht doch am liebsten allein mit Jesus, so wie Nikodemus, und das bei Nacht? Bist du ein Feigling oder bist du mutig? Ich kann mich erinnern, als ich zum Glauben kam hier, ich war ein Feigling. Ich bin zu Hause im kleinen Walsertal weggefahren mit der normalen Kleidung. Und ich hatte meine Krawatte und mein gutes Hemd und meine schöne Hose im Auto. Und ich habe mich dann hier umgezogen, bevor ich in die Gemeinde kam. Ich habe mich nicht getraut zu Hause. Was würden die von mir denken, wo ich hingehe? Ich war ein Feigling. So wie Nikodemus. Aber vielleicht bist du andererseits auch jemand, der zupacken möchte und Dinge verändern möchte, so wie Nikodemus. In deiner Gemeinde, in deinem Glaubensleben. Jemand, der es sehr genau nimmt mit seinem Glauben, der sich vielleicht sogar eine Erweckung wünscht. Vielleicht bist du also auch ein Siegertyp, so wie Nikodemus. Aber vielleicht bist du auch dadurch einer, der manchmal in der Gefahr steht, Menschen für seine Ziele zu gebrauchen oder vielleicht gar zu missbrauchen. Wenn du nur ein paar dieser Fragen mit Ja beantworten kannst, dann geht es dir wie mir. Und dann sollten wir beide gut hinhören, was Jesus diesem Nikodemus zu sagen hat. Aber das Gespräch beginnt Nikodemus. Und ich lese in Vers 2. Wie beginnt er? Meister, Rabbi, so nannten die Schüler damals ehrfürchtig ihren Lehrer. Meister, wir wissen, dass du als Lehrer von Gott gekommen bist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Merkt ihr? Nikodemus sieht in Jesus nur einen Lehrer. Er sieht nicht den von Gott gesandten Messias. Nein, er spricht ihn wie einen Lehrer an. Und wenn Jesus wie ein Lehrer angesprochen wird, nur wie ein Lehrer, ja, dann gibt er sich auch wie ein Lehrer und er teilt seinem Zuhörer eine Lehre. Eigentlich wollte Nikodemus mit ihm diskutieren über Theologie, über die Zukunft, über wichtige Dinge in seinem Land. Doch was Jesus ihm jetzt sagt, ist gar nicht das, was er hören will, aber genau das, was er hören muss. In Vers 3 lesen wir die Antwort Jesus. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus diskutiert nicht, wenn es um das Wichtigste geht. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus stockte Atem. Wie bitte? Ja, Veränderungen muss es schon geben, ganz klar. Alles soll ja anders werden in der Zukunft. Aber er selber, der Akademiker, der schon beinahe perfekte Mensch, er soll sich verändern? Ja, was sollte in seinem Leben nicht stimmen? Sollte er noch mehr Gutes tun? Sollte er vielleicht noch einen zweiten oder einen dritten Zehnten geben? Oder war das vielleicht alles zweitrangig? Gibt es noch etwas Wichtigeres? Du musst von Neuem geboren werden, sagte Jesus. Ist das das Wichtigste, wenn man ins Reich Gottes kommen will? Ja, aber das kann man ja gar nicht selbst tun. Da kann man ja gar nicht mithelfen. Denn wer kann schon bei seiner Geburt mithelfen? Das geht ja gar nicht. Man muss es mit sich geschehen lassen. Ja, Nikodemus kennt diesen Gedanken der Neugeburt. Ja, ja, unter den Juden wurde dieser Begriff verwendet für die Menschen, die vom Heidentum übertreten wollten. Für die Unreinen, für die Heiden. Aber er, Nikodemus, er hatte doch das nicht nötig. Wozu sollte er sich ändern? Das ging ja gar nicht. Und obendrein war es ja überflüssig. Er ist ja schon beinahe der Prototyp eines ehrlichen Menschen. Aufrichtig, fromm, von allen respektiert, tut viele gute Werke. Und wie er ist wohl kein anderer bemüht, alle 613 Gesetze der Tora peinlichst genau einzuhalten. Und nicht zu vergessen, durch seine israelitische Herkunft ist ihm sein Platz im Reich Gottes doch sowieso schon sicher. Merkt ihr etwas? In Nikodemus kämpft der Stolz. Der Stolz des Pharisäern, des Oberen, mit dem aufrichtigen Verlangen einer nach Wahrheit suchenden Seele. Musste er, der höchste Theologe, sich von einem Zimmermann so etwas sagen lassen, was man tun muss, wenn man ins Reich Gottes kommen will? Ja, er hat doch immer das Richtige getan, das Gesetz gehalten, das musste doch reichen. Alle seine Freunde und Lehrer haben das genauso gemacht und sie bestätigen es. Sein Stolz war zutiefst verletzt. Als er die Worte Jesu hört, du musst von Neuem geboren werden, wenn du ins Reich Gottes kommen willst. Und jetzt frage ich dich, wie geht es dir, wenn du heute diese Worte vielleicht wieder hörst? Du musst dich ändern, sagt Jesus. Vielleicht erneut ändern. Verletzen sie auch deinen Stolz? Was, gerade ich soll mich ändern? Ich bin schon 20 Jahre in der Gemeinde. Und was ich alles tue in der Gemeinde? Ja, ich soll einen neuen Anfang machen. Ja, die anderen sind doch viel schlechter als ich. Sprich die an. Und doch irgendwie treffen Jesu Worte den wunden Punkt bei Nikodemus. Irgendwie scheint es ihm, als ob seine so sicher geglaubte Eintrittskarte für den Himmel auf einmal mit den Blättern im Wind davonfliegt. Braucht jemand, der ins Reich Gottes kommen will, mehr als ein Siegertyp vorzuweisen hat? Mehr als wir beide, du und ich, der Kaufmann, der Bankangestellte, der Ingenieur oder der Pastor oder was auch immer? Braucht man noch mehr, als wir vorweisen können? Reicht die beste Abstammung nicht aus? Muss man noch mehr sein als Adventist? Nikodemus, da gibt es ein Problem in deinem Leben. Du hast alles erreicht. Aber jetzt merkst du, dass es nicht reicht. Weder Theologie noch Philosophie können dir geben, was du wirklich brauchst. Du brauchst ein neues Herz. Es reicht nicht, wenn du darauf bedacht bist, den Anschein von Heiligkeit zu erwecken. Wenn du so tust, als wärst du ein Heiliger. Nein. Was dir fehlt, ist die Heiligkeit des Herzens. Nicht von außen schön sein. Das bist du eh. Von innen. Ist es wirklich so? Hat Jesus recht? Wie reagieren wir auf so eine Aussage? Ja, Nikodemus, der stellt sich naiv. Wenn man ihm sowas sagt, von Neuem geboren werden, ja, da stellt er sich naiv. In Vers 4 lesen wir, wie er antwortet und fragt, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seine Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus steigt nicht ein auf diese naive Debatte. Nein, warum auch? Noch einmal erklärt er das Wesentliche, diese neue Geburt in Vers 5. Wahrlich, wahrlich, sagt er wieder zu Nikodemus, zweimal wahrlich, wahrlich, wie wichtig es ist, denn ernst, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Ja, ins Reich Gottes wollte er, Nikodemus. Doch Wasser? Ja, das war klar, durch die Taufe. Und Geist? Ja, das musste der Geist Gottes sein. Wasser und Geist, sagt Jesus. Und plötzlich erinnert sich Nikodemus, diese Kombination, die hat er schon einmal irgendwo gelesen in der Schrift. Wasser und Geist. Wisst ihr wo? Ganz am Anfang. Die ersten Verse der Bibel. Die Erde war wüst und leer, heißt es zu Beginn. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Bei der Schöpfung. Jetzt kam es ihm. Bei der Schöpfung hat er das schon gelesen. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und man kann es auch übersetzen, der Geist Gottes brütete über dem Wasser. Gott war dabei, etwas Neues, etwas völlig Neues zu erschaffen. Etwas völlig Neues auszubrüten. Gott tut etwas, was nicht aus sich selber geschehen kann. Er macht etwas vollkommen Neues. Er brütet etwas aus. So wie ein Ei ausgebrütet wird zu einem Küken. Es wird etwas völlig Neues. Also neu geboren werden, meint eine neue Schöpfung sein. Es heißt nicht etwas Neues erwerben, sondern etwas Neues werden. Ein großer Unterschied. Es heißt nicht Lifting und Kosmetik oder Generalüberholung. Nein. Nicht der neue Anzug. Es braucht ein neues Herz. Von innen nach außen. Nicht von selbst aus eigener Kraft, sondern vom Geist Gottes. Jesus meint eigentlich in dieser Aussage, dass kein Mensch, egal wer er ist, geeignet ist automatisch für das Reich Gottes. Nein, eigentlich ist jeder Mensch wüst und leer, so wie die Erde vor der Schöpfung, weil der Geist fehlt. Zuerst muss Gott den Mensch von Grund auf erneuern, nicht rund erneuern. Ein neuer Anfang muss gewirkt werden von Gott. Er muss beginnen. Und daher erinnert Jesus Nikodemus an die Schöpfung. Nicht von außen neu, sondern von innen nach außen. Ich habe die Geschichte gelesen einer Zeitschrift, einer Zeitung. Sie haben überlegt, wie können wir bekannter werden? Wie können wir unsere Verkaufszahlen erhöhen? Und da hat der eine gute Idee und hat gesagt, wir müssen etwas Gutes tun. Wir müssen einem Menschen helfen, dem es sehr schlecht geht, und das bringen wir alles in unserer Zeitung und dann wird es bergauf gehen. Wir werden einen neuen Menschen schaffen, haben sie gesagt. Ja, die anderen waren einverstanden, wir machen das. Und dann haben sie einen gesucht, der ganz herabgekommen war. Und sie haben einen gefunden. Unter Brücken hat er gelebt. Zottlige Haare, dreckig war er. Furchtbar hat er ausgeschaut. Und sie dachten, das ist unser Mensch. Den werden wir erneuern. Und sie sind zu ihm hingegangen und haben gesagt, hoch her, wir geben dir eine Chance. Wir werden dich neu einkleiden. Wir geben dir alles, was dein Herz begehrt. Und du bekommst sogar noch Geld dazu. Bist du bereit mitzumachen? Und er sagt, natürlich. Kann ja nichts verlieren. Und dann haben sie mitgenommen. Zuerst einmal haben sie ihn in eine Badewanne gesteckt und geschrubbt. Von oben nach unten. Und dann haben sie ihm seinen Bart abrasiert und seine Haare gestylt. Tipptopp sah er aus. Und dann haben sie ihn eingekleidet. Nur vom Feinsten. Ein weißes Hemd, eine Krawatte, einen Anzug von Hugo Boss oder wer weiß. Und die besten Schuhe. Und dann haben sie ihn präsentiert, dem Publikum. Und alle haben gejubelt. Die Kameras haben geblitzt. Wow! Auf einer riesen Leinwand sah man, wie er vorher aussah. Und daneben, so sieht er heute aus. Und alle haben applaudiert. Und dann haben sie ihm noch 500 Euro geschenkt und haben gesagt, wir gratulieren dir, du bist ein neuer Mensch geworden. Alles Gute für deine Zukunft. Und 2 Monate später kam einer der Zeitungen auf die Idee und sagte, wir wollen schauen, wie es ihm heute geht. Und was denkt ihr, wo haben sie ihn gefunden? Unter der Brücke. Sein Anzug hing schon etwas schief an ihm. Sein weißes Hemd war schon sehr dunkelweiß. Der Bart war 2 Monate alt und seine Haare waren zerzaust und dreckig. Was ist hier schiefgelaufen? Ihr kennt alle die Aussage, Kleider machen Leute. Ja, das stimmt. Aber diese Aussage gilt nicht fürs Reich Gottes. Dort machen nicht die Kleider die Leute, sondern das neue Herz. Und diese Veränderung kann nur Gott vollbringen, nicht die Menschen und nicht ich selber. Es muss von außen passieren. Es muss sozusagen ein Wunder geschehen. Denn der normale Mensch wird sich nicht ändern. Die Bibel sagt, er ist fleischlich. Und genau das ist es, was Jesus jetzt dem Nikodemus erklärt. Und auch uns sagen will. Wir leben zwar alle nicht unter einer Brücke wie dieser Sandler, aber wir alle haben ein Problem, das uns hindert am Reich Gottes. Die Sünde, weil wir fleischlich sind. Und darum sagt jetzt Jesus zu ihm in Vers 6, ich lese dort weiter, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Ja, so ist es bei der natürlichen, normalen Geburt. Ein kleiner Mensch schlüpft auf diese Erde sozusagen, er wird geboren. Und was will er dann? Er will nichts anderes haben wie essen und trinken und schlafen und sich wohlfühlen und Liebe bekommen. Ist es nicht so? Das ist menschlich und das ist natürlich. Und jeder Mensch hat diese Bedürfnisse sein ganzes Leben lang. Sie wachsen mit ihm. Sie sind ein Teil seiner Natur, seiner fleischlichen Natur. Das ist es, was Jesus mit fleischlich meint. Denn steckt ein Mensch nur in diesem fleischlichen Denken, in seinem Egoismus, ja, dann strebt er in erster Linie danach, dass es ihm gut geht, dass er sich wohlfühlt, dass er von seiner Umgebung anerkannt und gelobt wird, dass er ein behagliches Leben führen kann. Seine Pläne und Ziele drehen sich eigentlich nur um ihn selbst. Ganz im Gegenteil Der Mensch, der von Neuem geboren wird, vom Geist Gottes. Und da sagt Jesus, was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Und die Bibel sagt, Gott ist Geist. Und nur wer von ihm geboren wird, der wird eine neue Schöpfung. Der findet Sinn im Leben. Nicht von mir selbst kommt die Änderung. Nicht von Menschen, sondern von außen kommt die Hilfe. Nicht in mir selbst brauche ich eine neue Richtung, sondern ich muss Gott begegnen. Dann bekommt mein Leben ein Ziel. Nicht mehr ich bin da das Ziel, sondern Gott. Das war aber sehr schwer zu verstehen für Nikodemus, für ihn, diesen Denker und Verstandesmenschen. Und ich frage jetzt dich, wie geht es dir? Verstehst du das auch schwer? Jesus hat diesen Nikodemus dann ganz direkt angeschaut und hat zu ihm gesagt in Vers 7, Nikodemus, wundere dich nicht. Nikodemus, was ich dir sage, ist kein Gedankenmodell. Nein, was ich dir sage, ist eine Tatsache. Du musst neu geboren werden. Wer nicht wiedergeboren ist, der lebt für Gott noch gar nicht. Er hat gar kein Anrecht auf das ewige Leben. Wer nur Mensch sein will ohne Gott, der lebt am Leben vorbei. Der ist in Gottes Augen tot. Tot in seinen Sünden. Nikodemus, einmal geboren zu werden, ist zu wenig. Zweimal musst du geboren sein. Sind wir nicht auch so Verstandesmenschen wie Nikodemus? Verstehen wir das? Eigentlich ist die Mathematik Gottes ganz einfach. Ich habe sie hier einmal mitgebracht. Einmal geboren bedeutet zweimal sterben. Zweimal geboren bedeutet einmal sterben. Wer nur einmal geboren wird, seine natürliche Geburt, der wird einmal ein zweites Mal sterben. Nach der Auferweckung Jesu wird er für immer tot sein. Wer aber zweimal geboren ist, der wird nur einmal sterben. Und nach der Auferweckung wird er ewig leben, im Reich Gottes sein. Also merkt ihr, alles dreht sich um dieses Neugeborenwerden. Doch wie soll das geschehen? Jesus erklärt es Nikodemus nicht genau. Er gibt ihm keine direkte Antwort. Er vergleicht das Wirken mit dem Wind in Vers 8. Er sagt, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und ich habe hier ein Zitat von Ellen White, das möchte ich euch dazu vorlesen. Man hört den Wind in den Zweigen der Bäume, in dem Rascheln der Blätter, und doch ist er unsichtbar. Niemand weiß, woher er kommt und wohin er geht. So geschieht auch das Wirken des Heiligen Geistes am Herzen des Menschen. Es kann ebenso wenig erklärt werden wie das Brausen des Windes. Doch sobald der Geist Gottes in das Herz einzieht, gestaltet er das Leben um. Die Folgen werden sichtbar. Sündhafte Gedanken werden verbannt, böse Taten vermieden. Liebe, Demut und Frieden nehmen die Stelle von Ärger, Neid und Zank ein. Diese neue Geburt, die kann man nicht studieren. Man kann sie nur erleben. Wie können wir sie erleben? Wie den Wind. Wie erleben wir den Wind? Indem wir hinausgehen und uns ihm aussetzen. Dann erleben wir ihn. Auch wenn wir ihn nicht sehen. Und genauso ist es mit Gott. Wir müssen uns ihm ausliefern, aussetzen. Dann werden wir ihm begegnen. Aber viele haben damit ein Problem, weil sie Gott nicht sehen. Kann er überhaupt wirken? Kann man ihm begegnen, wenn man ihn nicht sieht? Muss man unbedingt etwas sehen, um seine Existenz anzuerkennen? Wenn ich jetzt euch frage, habt ihr einen Verstand? Ja, ich glaube schon, oder? Habt ihr ihn schon einmal gesehen? Nein. Aber keiner zweifelt daran, weil die Auswirkungen des Denkens sind ja sichtbar. Und für Nikodemus wird es immer schwieriger. Alle im Hohen Rat achteten ihn, weil er so ein scharfer Denker war. Und die Auswirkungen seines scharfen Verstandes, die waren für alle immer wieder sichtlich. Und jetzt musste er verstehen, dass es mit dem Geist Gottes und seinem Wirken genauso ist. Man sieht es nicht, aber man bemerkt die Auswirkungen. Nikodemus ist getroffen. Und jetzt fragt er aufs Neue, nicht mehr naiv, sondern ehrlich in Vers 9, wie kann das geschehen? Nikodemus merkt die Tiefe von Jesu Gedanken. Und Jesus antwortet ihm, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht? Wie kann dies geschehen? Wie macht man das? Nikodemus, ein Mensch, kann das nicht erklären. Man macht das nicht. Im Leben mit Gott geht es nicht um das Machen, sondern um das Sein. So wie in jeder Beziehung. Fragt mal jemand, der verliebt ist. Wie macht man das? Wie kann das geschehen? Wart ihr schon einmal verliebt? Was antwortet ihr da? Das macht man nicht. Das ist man. Was willst du da viel erklären? Man kann es mit Worten nicht beschreiben. Und genauso ist es mit Gott. Aber Tatsache ist, dass du ohne ihn am Leben vorbeilebst. Doch wie er dir begegnet, das kann dir keiner erklären. Aber du merkst die Auswirkungen. Und Jesus fährt fort in Vers 11, wir reden, was wir wissen. Ja, die Menschen, die reden von dem, was sie wissen. Und Nikodemus wusste viel, denn er wollte ja Doktor der Theologie werden, ein Siegertyp. Aber was ist wichtiger? Ein Doktor der Theologie, der viel weiß, oder ein Kind Gottes, das wenig weiß? So mancher Doktor der Theologie ist noch lange kein Kind Gottes. Ein Kind wird man durch seine Geburt, ein Kind Gottes durch seine Wiedergeburt. Aber wie geht das jetzt praktisch? Bitte werde jetzt praktisch, Herr Jesus. Wie werde ich jetzt ein Kind Gottes? Wie komme ich in den Himmel? Wie bekomme ich das ewige Leben? Ja, eigentlich wissen wir das alle, oder? Und Nikodemus hätte es auch wissen müssen. Aber Jesus beantwortet ihm diese Frage. Und nicht nur einmal, sondern zweimal. Und uns damit auch. In Vers 15 und Vers 16. Dort gibt er die Antwort. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. An ihn glauben, das ist das Geheimnis. Das meint nicht nur glauben, dass es Gott gibt. Ja, das tut der Teufel auch. Nein, an ihn glauben heißt eine Beziehung mit Gott eingeben, eine Freundschaft mit Gott eingehen, sich in ihn verlieben. Und das wird sich dann in unserem Tun äußern. Wie ist es denn, wenn zwei sich verlieben? Erinnert euch einmal, wie es bei euch war. Am Anfang ist alles noch ganz geheim. Nur die zwei wissen es. Aber irgendwann erfahren es auch die anderen. Und man merkt, wie sie sich verändern, die zwei Verliebten. Und dann, irgendwann, wird es ganz öffentlich, vor dem Traualtar. Dann schließen sie einen Bund für ihr Leben. Und der Pastor, der sagt zu ihnen dann, bis dass der Tod euch scheide. Das ist der Ehebund. Aber wenn ich eine Freundschaft mit Gott beginne, wenn hier eine Liebe wächst, dann ist es genau gleich. Zuerst bleibt es noch verborgen, ich weiß es bei mir. Aber irgendwann kannst du nicht anders, du erzählst es. Und dann irgendwann wird der Bund geschlossen in der Taufe. Das ist alles sehen. Und dort sagt nicht mehr der Pastor, bis dass der Tod euch scheidet, sondern da redet Gott und sagt, auf dass kein Tod mehr euch scheidet. Merkt ihr den Unterschied? Und deshalb sagt Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer mich einlässt, in sein Herz. Zu dem werde ich kommen und Gemeinschaft haben. Nicht mit Gewalt, nein. Gott wohnt nur dort, wo man ihn gerne einlässt. Und die Frage, die wichtigste Frage, die Jesus hier Nikodemus und auch dir und mir stellt, ist die: Willst du ihn einlassen in dein Herz? Jetzt, heute? Vielleicht erneut wieder einlassen? Ein neues Leben mit Jesus beginnen? Eine neue Geburt wieder durcherleben? Oder willst du diese Entscheidung noch aufschieben? Eine Geburt aufschieben wird gefährlich. Meine Schwester ist Hebamme und sie hat mir gesagt, jede Geburt, die in Stocken kommt, wird gefährlich. Für Mutter und Kind. Und alle, die Mütter unter euch, wissen das zu bestätigen. Und genauso ist es auch mit jeder geistlichen Geburt, Neugeburt. Wer sie aufschiebt, wer sich gegen Gottes Anklopfen wehrt, wer sagt, nein, jetzt noch nicht, jetzt habe ich noch keinen Platz in meinem Herzen für dich, jetzt will ich noch leben, so wie ich will, ja, der lebt gefährlich. Bei der ersten Geburt, wenn sie verzögert wird, da geht es um das Leben. Bei dieser Wiedergeburt geht es um das ewige Leben. Nikodemus hat seine Entscheidung getroffen für die Nachfolge Jesu in jener Nacht. In jeder Nacht in dem Garten. Doch sein Glaube musste noch wachsen. Nach diesem ersten Gespräch mit Jesus, seine Liebe, seine Freundschaft zu ihm musste noch wachsen. Und es dauerte noch Jahre, bis dieser Same, den Jesus in sein Herz gelegt hat in diesem Gespräch, bis er endlich völlig aufging. Ja, Nikodemus hat immer wieder versucht, Jesus zu verteidigen im Hohen Rat. Aber so richtig voll zu ihm bekannt hat er sich nie. Erst als er Jesus am Kreuz sterben sah, da erinnerte er sich seiner Worte in jener Nacht, die Jesus zu ihm sagte in Vers 14 und Vers 15. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Jetzt hat es Klick gemacht bei Nikodemus. Jetzt kam sein Glaube zum Durchbruch. Jetzt hat er begriffen. Vorbei war jegliche Furcht und Scham. Jetzt ergreift Nikodemus Partei für den Gekreuzigten. Gerade in der Stunde, als alle Jünger ungläubig fliehen, geht er hin zu Pilatus und gemeinsam mit Josef von Arimathäa nehmen sie den Leib Jesu ab und legen ihn in ein Grab. Jetzt beginnt Nikodemus sein ganzes Vermögen, das er als Pharisäer angesammelt hat, zu spenden für die neu gegründete, aufkeimende Gemeinde. Jetzt steht er fest und unerschüttert zu Jesus, wie ein Fels in der Brandung. Obwohl er jetzt von denen, die ihn früher geachtet haben und geehrt, verhöhnt, verlacht und verachtet wird. Und all seine irdische Habe verschenkt er oder verliert er. Aber was macht das? Er hat Jesus gefunden und damit das ewige Leben. Merkt ihr, was Liebe bewirken kann? 3 Jahre waren vergangen zwischen jener Nacht im Garten und heute. 3 Jahre waren vergangen, bis dieses Ei ausgebrütet war, bis dieses Küken, diese neue Schöpfung, endlich geboren war. 3 Jahre lang fehlte Nikodemus der Mut, sich ganz zu Jesus zu bekennen. Wisst ihr warum? Weil er immer wieder merkte in seinem Leben, wie schwer es ist, gegen den Strom zu schwimmen. Und deshalb möchte ich dir am Schluss dieser Predigt auch diese Frage stellen. Wie geht es dir damit? Fehlt dir vielleicht auch der Mut, noch der Mut, dich ganz zu Jesus zu bekennen? Dich vielleicht erneut ganz Jesus hinzugeben? Dich mit ihm erneut ganz zu verbinden? Vielleicht auch darum, weil du in deinem Alltag, in deinem Umfeld jeden Tag spürst, wie schwer es ist, als Christ gegen den Strom zu schwimmen? Dann möchte ich an dich appellieren und ich möchte dich ermutigen. Nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt zur Quelle und damit zu Jesus. Nur die toten Fische schwimmen mit dem Strom. Die Lebendigen schwimmen dagegen. Denkt an die Lachse. Tausende Kilometer schwimmen sie gegen den Strom, bis sie an der Quelle, am Geburtsort sind. Und deshalb ermutige ich dich, gib nicht auf. Und so wie jede Geburt immer mit Schmerzen verbunden ist, so ist es auch die Wiedergeburt. Der Prozess der Entscheidung für die Nachfolge Jesu. Oft ist es eine schmerzhafte Angelegenheit. Auch dann, wenn man diese Entscheidung wieder aufs Neue trifft. Aber gib nicht auf. Und vor allen Dingen, schieb die Sache nicht auf. Denk dran, jede Geburt, die in Stocken kommt, wird gefährlich. Die erste war es für unser jetziges Leben. Die jetzige, die Wiedergeburt, geht um unser ewiges Leben. Deshalb sag ja zu Jesus und warte nicht länger. Schließ einen Bund mit ihm für die Ewigkeit. Werde ein Kind Gottes, damit dein ewiges Leben beginnt. Amen. Ja, Herr Jesus, wir haben jetzt alle gesungen. Nimm du mich ganz hin, Herr Jesus. Dass du wohnst in meinem Herzen. Ja, das ist das Wichtigste. Wir können sein, wer wir wollen. Wenn du nicht in unserem Herzen bist, dann werden wir nicht in Ewigkeit bei dir sein können. Bitte mach uns das immer wieder bewusst, so wie du es damals in jener Nacht zu Nikodemus gesagt hast. Hilf, dass wir diese Entscheidung treffen für dich, vielleicht wieder treffen für dich. Denn du willst, dass wir als deine Kinder mit dir in der Ewigkeit sind. Und dazu müssen wir von Neuem geboren sein. Bitte gib, dass es so sein wird. Amen. Amen.